خدام احمدیه
Der Nuruddin Podcast.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Zuhörer, und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Nuruddin Podcast, Khutba Rewind. Ich begrüße neben mir Rabi Saab. Assalamu alaikum.
Wa assalamu alhamdulillah.
Wenn man sich die westliche Popkultur anguckt, wenn man ein bisschen in die Literatur reingeht oder auch in den Film, dann sieht man immer mal wieder, dass oftmals Figuren von einem Motiv getragen werden. Ne? Diese Hauptfiguren werden getragen von Rache. Jemand wurde verletzt oder betrogen oder ihnen wurde wehgetan und plötzlich ist das gesamte Dasein daraus aufgelegt, sich zu rächen, und oftmals wird diese Rache unterschwellig auch als Stärke dargezeichnet. Und man fiebert gewissermaßen mit, der Zuschauer wird dazu verleitet oder der Leser, dass man mit dieser Figur mitfiebert, und Rache wird unterschwellig als was Gutes dargestellt. Und auf der anderen Seite, auch wieder in dieser Khutba, wo es sehr viele Ereignisse gab, wo Hazur über die Eroberung von Mekka weiterhin berichtet hat, da sieht man wieder die Gnade und auch die Barmherzigkeit unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, direkt zu Beginn, gleich einläutend durch das Ereignis rund um die Schlüssel der Khana Kaaba und von Hazrat Usman bin Talha, Rizdallah Anhu. Und zwar war das so, um das, den Kontext nochmal wiederzugeben, zwar hatte Hazrat Ali Rizdallah Anhu die Bitte geäußert, dass er die Ehre erhält, dass man ihm die Schlüssel übergibt, obwohl diese sich ursprünglich bereits bei Hazrat Usman bin Talha befanden. Und obwohl Hazrat Ali Rizdallah Anhu darum bat, diese zu bekommen, gab der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Schlüssel nach dem Verlassen der Kaaba wieder an Hazrat Usman Rizdallah Anhu zurück. Und das trotz dessen, obwohl Hazrat Usman Rizdallah Anhu in der Vergangenheit zuvor, auch in der Zeit in Mekka, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba verfolgt wurden, er diesen auch gedemütigt hatte, ihn auch auf unschöner Sprache, mit einer unschönen Zunge auch wieder angesprochen hat. Aber bereits zu diesem Zeitpunkt hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, O Usman, es wird eine Zeit kommen, da werden die Schlüssel wieder zu mir kommen und ich werde diese Schlüssel dann wieder vergeben. Und was natürlich in dieser Zeit, also wenn man das jetzt einordnet, Mekka wurde wieder erobert, scharenweise traten auch die Nichtmuslime den Islam bei, und Hazrat Usman Rizdallahu Anhu wusste ja bestimmt, was er zur damaligen Zeit getan hat, beziehungsweise wusste er auch noch, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt hat. Und was geht einem da wohl durch den Kopf, dass ihm wahrscheinlich die Schlüssel weggenommen werden, dass man zur Rechenschaft gezogen wird? Aber nein, er spürte am eigenen Leib die Barmherzigkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist, denke ich, schon sehr, sehr bezeichnend.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man Sie haben ja eben am Anfang erwähnt, Rache und etc. Das hat alles, und da schließen sich immer die Kreise im Islam, vor allem auch mit der Spiritualität. Es gab viele Eroberer, die in vielen Momenten als erfolgreiche Eroberer beziehungsweise als Sieger aus Kriegen, aus verschiedenen Sachen hervorgegangen sind. Aber diejenigen, die den spirituellen Aspekt hatten, das heißt, sich innerlich so sehr geläutert und gereinigt hatten, da entstehen diese niedrigen Gedanken wie Rache nehmen gar nicht mehr im Vordergrund. Und wenn sie da sind, dann wirklich auch mit der Gerechtigkeit. Dann geht es nicht darum, ich bin jetzt der Bessere und der andere ist jetzt nicht mehr so gut. Und das sieht man vor allem in den Begebenheiten, die Herr Sude erwähnt hat. Ich glaube, in nahezu alle Begebenheiten war die Demut des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam so krass zu sehen, dass es unglaublich. Angefangen, dass er so erwähnt hat, dass ich glaube, das war vielleicht auch in der vergangenen Freitagsansprache, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er in Mekka eingetreten ist, auf einem Kamel war. Zumal es damals üblich war, dass Könige auf schöne Pferde, teure Pferde geritten sind, als zu zeigen, hey, ich habe was. Aber der heilige Prophet hatte 10.000 Leute hinter sich, aber trotzdem ist er auf einem Kamel gekommen. Das ist ein Zeichen der Demut. Ja? Dann war er so sehr gebeugt, dass man sagt, dass sein Kinn dem Sattel des Kameles berührt hat. Das heißt, er war so, selbst sogar dort, wo hätte vielleicht der Satan den Menschen in dem Moment gesagt, so jetzt hast du das Recht dazu, auch mal mit einem erhobenen Hauptes da jetzt als Sieger in Mekka reinzugehen, und diese Menschen waren es, die nicht an dich geglaubt haben, dich verleumdet haben, dich beleidigt haben. Aber selbst in dem Moment ist er nach unten geneigt, neigt sich vor Gott. Und was interessant ist, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Moment, was er gesagt hat, er sagte, alles auf dieser Welt ist vergänglich und das Ziel ist letztendlich nur Allah. Also selbst in diesem Moment hat er sich selbst nochmal innerlich gerichtet und hat keinen klitzekleinen Moment auch nur zugelassen, der Satan irgendwie auch nur einen Moment ergreifen kann und sagen kann, so, oh Mohammed, du hast es geschafft. Ja, also das sind diese Sachen, die wir von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam abgucken sollen. Ja, so kleine Gesten, die den inneren Götzen des Hochmuts wirklich zerbrechen lassen und ihn gar nicht erst aufstehen lassen. Dann das mit den Schlüssel, was Sie erwähnt haben. Ja? In dem Moment, Hazrat Ali hat gefragt, und Usman war ja damals ja noch nicht ein Muslim, um ihn zu demütigen, weil er ja damals der heilige Prophet wollte damals noch in der Frühzeit in Mekka die Schlüssel von Kaaba haben, hat er nicht gegeben, hat ihn beleidigt, und da hat der heilige Prophet gesagt, so wie sie gesagt haben, irgendwann werde ich sie haben, ja, und da hat er gesagt, wenn dieser Tag kommt, das wird dann ein Tag unserer Niederlage sein, also so ein auf das wird nie kommen, wir können nicht verlieren. Und dann in dem Moment hätte der heilige Prophet so mit einer kleinen Geste, indem er die Schlüssel den Hazrat Ali dann übergeben hätte, so einen auf, okay, schau, du warst mein Gegner, er hat an mich geglaubt, ich gebe sie ihm. Das heißt, wir haben gewonnen. Aber selbst in dem Moment, ja, also da geht es gar nicht darum, oder es ging dem heiligen Prophet gar nicht darum, sich selbst zu profilieren. Er gibt die Schlüssel an Usman zurück, ja. Und was ist wohl in Usman vorgefallen dann? Also was hat er für einen Gedanken gehabt, wie krass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, dass er selbst in diesem Moment mir diese Schlüssel übergibt? Und ich glaube, eine bessere Antwort darauf gibt es gar nicht. Ne? Und das ist auch in unserem Alltag so. Manchmal wollen wir jemanden in einer Debatte mundtot machen oder in einer Diskussion oder in einer Aktion. Darum geht es nicht. Wahre Gewinner sind diejenigen, die im richtigen Moment richtig handeln, und das sieht man, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr demütig darin auch gehandelt hat, und das Interessante dabei ist auch, dass bis jetzt noch die gleiche Familie die Schlüssel der Kaaba also noch hat, ja, welche segensreiche Aufgabe dieser Familie zuteil wird. Aber wie schön wäre es, wenn irgendwann in der Kaaba es so weit ist, dass die Ahmadiyyat dort eintritt und dass diese Menschen an den verheißenen Messias al-Islam glauben. Und was für Momente das sein werden, ja, das ist unglaublich, wenn man die versucht, ein bisschen auszumalen. Aber man sieht auch an anderen Begebenheiten, die Demut des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war so weit, und das ist auch der Sinn dieser ganzen Khutbat von Hazur und auch von dem Programm, was wir machen, so versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, was Hazur möchte uns vermitteln. Er hätte ja auch nur, kann ja auch nur diese Begebenheiten erwähnen und sagen, ja, das war's, so, aber das ist es nicht. Ja, letztens habe ich gehört, 250 Khutbat sind da schon inzwischen. Über die Sahaba und das heilige Propheten. 250 Khutbat. Ja, muss man sich erstmal auf die Zunge zergehen lassen. Und die sind ja nicht nur, um Geschichte aufzuzeigen. Die hätte man ja auch schriftlich irgendwie veröffentlichen können. Zwischen den Zeilen möchte Hazur sagen, schaut, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt, bindet das in eurem Alltag ein und versucht auch so demütig zu sein oder auch die anderen Eigenschaften des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam anzunehmen.
Vor allem sehen wir auch durch die Khutba nochmal die verschiedenen Gefährten, aber auch jene Menschen, die zur damaligen Zeit noch nicht den Islam angenommen hatten, aber dann durch diese innere Wandlung auch zum Islam übergetreten sind. Auf jeden Fall auf die Demo zurückkommt vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, gab es auch eine interessante Begebenheit. Also wir sind bei der Eroberung von Mekka. Mekka wurde eingenommen, die Muslime hatten die Oberhand. Und genau zu diesem Zeitpunkt fragte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Umme Hani, wenn ich den Namen jetzt richtig im Kopf habe, ob sie was zum Essen da hätte. Ja, man hatte Hunger. Und sie sagte, und sie schämte sich dabei auch, dass sie nur trockene Brotstücke da hätte und nichts anderes. Und dass sie diese ungern eigentlich servieren würde. Und der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ja, so simpel und demütig wie er war, sagte, bring diese Stücke her, tunkte sie in Wasser, fragte auch, ob noch ein bisschen Essig da sei und machte daraus so eine Art, ja, Salat, eine Suppe halt, ne? Und ja, bedankte sich bei Allah Ta'ala und munterte aber auch Umme Hani damit auf. Also man muss sich vorstellen, zu diesem Zeitpunkt hätte man ja jegliche Speise aus den Häusern, umliegenden Häusern herholen können. Man hätte sich überall bedienen können, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, begnügte sich mit so einer simplen Mahlzeit, also trockenes Brot, Wasser und ein bisschen Essig. Ne? Auch sieht man hier wieder die Parallele, wenn man heutzutage die, ja, vor allem in Israel die Situation sieht, wo man sich hier auch an den Gütern der Palästinenser bedient, vor allem in Kriegssituationen, wenn, wenn die andere Nation gegenüber der anderen Nation ja den Sieg erlangt hat, dann berauscht man sich hier auch an deren Güter. Mhm. Aber hier hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich komplett mit dem zufrieden gegeben, was vorhanden war. Und das ist auch wieder einzigartig, was man sieht, aber wirklich auch, ja, dass er wahrhaftig durch die Liebe von Allah Ta'ala geprägt war und dass letztendlich Allah Ta'ala es war, der ihm ja seinen Hunger gestillt hat, egal welche Mahlzeit das war.
Ja, und vor allem, wenn man sich das auch so ein bisschen als nüchterner Mensch, auch generell nüchtern und als vernünftiger Mensch, das sich da mal durch den Kopf gehen lässt. Bisher in der Geschichte der Menschheit gab es nie jemanden, der als Gewinner, Eroberer, Führer in einem Ort reingeht und nicht ein Festmahl für ihn geschmückt wird. Aber für den heiligen Propheten, er hat es wieder gesagt, die Sahaba und selbst die Gegner waren bestimmt bereit. Auch als Dankbarkeit, dass jetzt, weil sie dachten, Muslime werden uns umbringen, weil wir ihnen so vieles angetan haben. Aber der heilige Prophet hat nahezu alle gesagt, ich gehe so mit euch um, wie Josef mit seinen Brüdern umgegangen ist, nämlich ich vergebe euch. Als Dank hätten die ein Festmahl den heiligen Propheten zugerichtet und vielleicht war es auch in Planung. Ja, wissen wir nicht aus der Geschichte leider. Aber daran sieht man, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht ein weltlich orientierter Mensch war. Weil sonst hätte er das beste Essen in dem Moment gewollt. Auch als eine Art Ausdruck seiner Macht. Aber darum ging es ihm gar nicht. Es ging ihm nicht um die Macht. Und daran sieht man aber auch, was das Essen, auch das bei hinsichtlich der Nahrung der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Vorbild ist. Ja, also er hatte sich so mit der Zeit antrainiert gehabt, dass er trotzdem, dass er vieles an Zugang hatte, hat er sich nur auf das Äußerlichste beschränkt. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wo viel an Essen auch verschwendet wird, aber der Zugang auch sehr einfach ist. Unsere Kühlschränke sind voll. Die quellen über. Wir schmeißen Sachen weg, weil sie ablaufen. Ja, wir kaufen zu viel ein. Aber in dieser Zeit auch mal so ein bisschen seinen Magen, seine innere Stimme, seinen Hunger auch mal zu stoppen und auch so ein bisschen den Halt zu gebieten. Ich glaube, das können wir auch von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen. Und warum ist das wichtig? Es ist wichtig, um auch in der Spiritualität voranzuschreiten. Nahrung hat viel mit der Spiritualität zu tun. Wenn jemand, ich sag mal in Anführungszeichen, sich immer voll frisst, ja, und jegliche Art von Nahrung zu sich nimmt, vor allem in der heutigen Zeit, wo wir wissen, wie die Industrie die Nahrung herstellt. Also manchmal, jetzt schweifen wir ein bisschen vom Thema ab, aber aus meiner Sicht hat das auch damit zu tun, weil wir lernen von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir lernen von der Khutba. Wenn man sich die Nahrung bei dort, wo die meisten von uns einkaufen gehen, bei Aldi, Lidl, sich da anschaut, ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das ist nicht die beste Nahrung für den Körper. Die ganzen Erforscher dahinter, die versuchen nur das zu entwickeln, was unsere Geschmacksknospen und Geschmacksrezeptoren anspringen lassen. Ob das gesund oder nicht ist, ist denen egal, weil die wollen letztendlich, dass es schmeckt. Und wenn es einem schmeckt, kauft man es immer wieder. Zuckerindustrie, generell alles, ne? Und darauf ist es letztendlich hinaus. Da sollte man auch achten, dass man nicht alles isst. Und selbst wenn man alles zur Verfügung hat, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam es sicherlich hatte, dass man auch dort sich ein paar Grenzen setzt und sagt, okay, hey, wenn ich in meiner Spiritualität in Richtung Gott mich voranschreiten will, dann muss ich so ein bisschen die Kraft über mich haben, zu etwas auch mal Nein sagen zu können. Und ich glaube, das ist auch so eine kleine Herausforderung, die man in der heutigen Zeit nicht mehr hat. Und, aber das sind eben diese Aspekte und es gibt so viele weitere, die man aus der Chutba entnehmen kann, lernen kann, ja, und auch sich motivieren kann, im Alltag umzusetzen. Und wenn man das Woche für Woche tut, dann kann man doch nur ein guter Mensch werden, ne?
Ja, beim Essen sieht man ja bei diesem, was Sie angesprochen haben, da sieht man ja auch wieder die Weisheit hinter dem heiligen Monat Ramsan, denke ich. Und ja, wenn wir jetzt angefangen haben ja beim Thema Rache und Vergebung, jetzt sind wir beim Essverhalten und ich glaube, daran sieht man ganz klar die Breite und die Tiefe dieser Freitagsansprachen und man könnte da wirklich stundenlang weiterreden, aber daran sieht man einfach auch, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wirklich einfach ein Blueprint für jegliche Lebenslage ist. Ob für das gemeinsame Wohl, für das individuelle Selbst. Also da haben wir wirklich in jedem Bereich, vor allem jetzt auch aus den Freitagsansprachen, ganz viele Ereignisse und dadurch auch Vorbilder. Jazakumullah Mubarak für Ihre Zeit. Ich bedanke mich und wir hören uns inshallah nächste Woche beim Nuruddin Podcast Khutba Rewind. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.